Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Hendrik Rason und ich begrüße hier meinen Kollegen Andreas Schweiger, Wirtschaftschef der Braunschweiger Zeitung.
Hallo Hendrik, herzlichen Dank für die Einladung.
Wir treffen uns hier mal wieder und wenn ich meinen Kollegen Andreas einlade, dann geht es natürlich fast immer um Volkswagen. Und darum soll es auch heute gehen, es geht um den Prozess gegen Martin Winterkorn. Ich habe mir mal eine kleine Einleitung hier zurechtgelegt. Jahrgang 47, also 77 Jahre alt, geboren in einer Stadt bei Stuttgart, Studium der Metallkunde und Metallphysik, 1977 Promotion, Thema Einfluss von Schwefel und Sauerstoff auf das Kriech- und Entspannungsverhalten von Rheinkupfer. Erster Job bei Bosch, 1981 Wechsel zu Audi, 1993 Wechsel zu VW als Leiter der Konzernqualitätssicherung, 1996 Markenvorstand für die technische Entwicklung, 2002 VW-Vorstandschef bis 2015. Und so lange war eigentlich nur Heinrich Nordhoff vorher dann Chef von VW. Also eigentlich eine VW-Karriere.
Oder? Eine typische VW-Karriere. Jahrzehntelang im Unternehmen. Er hat seinen Weg gemacht und ist halt bis an die Konzernspitze gebracht, ja.
Unter seiner Führung expandierte Volkswagen stark und erreichte zeitweise den Status des weltweit größten Automobilherstellers. Martin Winterkorn wird als einflussreiche, vielgeehrte Figur in der Geschichte der Automobilindustrie gesehen. Er trieb Innovation und Ausbau des Unternehmens voran. Er hinterlässt aber auch ein kontroverses Erbe aufgrund der illegalen Aktivitäten, die während seiner Führung stattfanden. Er wird als Symbol für Missstände in der Automobilindustrie gesehen, insbesondere in Bezug auf die Umgehung von Umweltstandards. Und darüber reden wir heute. Es geht um Dieselgate. Es geht um seinen Prozess, der nun endlich stattfindet. Man muss immer noch mal vergewissern. 2015 ist er als VW-Chef zurückgetreten. Jetzt haben wir das Jahr 2024, also schon viel Wasser die Oka runtergeflossen. Ab 3. September steht er als Angeklagter vor Gericht. 89 Termine sind erstmal angesetzt bis September 2025. Angeklagt wird er wegen Verdachts des Betrugs und der Falschaussage und wegen einem Verdacht der Marktmanipulation. Das sind die Vorwürfe, die da im Raum stehen. Andreas, es gibt ja ein Verfahren gegen MIG-Angeklagte. Da warst du ja auch ziemlich lange oft mit dabei in den Verhandlungen. Was wird denn insgesamt, sage ich mal, dort den Mitangeklagten vorgeworfen?
Naja, die Tatvorwürfe sind sehr ähnlich. Da geht es dann noch, weil es halt mehrere sind, um den Vorwurf des bandenmäßigen Betrugs. Und in dem Verfahren war ja Martin Winterkorn ursprünglich mitangeklagt, weil er da gesundheitliche Probleme hatte, wurde das Verfahren, das ja jetzt schon seit etlichen Jahren läuft, das Verfahren gegen ihn abgekoppelt und findet ja nun Anfang September wird es eröffnet. Ja. Mhm. Oder also die öffentliche Verhandlung eröffnet.
Ja. Und das Verfahren gegen die Mitangeklagten läuft ja auch immer noch. Ne? Ist dann Ende
das
absehbar?
Läuft immer noch. Das Ende wird absehbarer. Allerdings dauert das Verfahren schon viel länger als ursprünglich geplant. Wenn man nach dem ursprünglichen Plan geht, wäre es eigentlich schon zu Ende. Aber die Beweisaufnahme gestaltete sich recht schwierig und deshalb wurden immer weitere Zeugen geladen. Und soweit ich das beurteilen kann, gab es also in dieser Zeit auch nicht den großen Durchbruch. Also im Sinne des zusätzlichen Erkenntnisgewinns. Ja. Ja.
Du hast ja zumindest in Anfangszeit viele Monate lang diesen Prozess intensiv verfolgt. Was war denn so dein Eindruck? Ist man da so im Klein-Klein gewesen oder gab es da tatsächlich einen Erkenntnisgewinn?
Na, ich sagte ja schon, den großen Erkenntnisgewinn gab es nicht. Also mein Erkenntnisgewinn war, dass zwar offensichtlich schon bekannt war, dass da, also bei einigen Leuten bekannt war, dass was nicht mit rechten Dingen zugeht, aber es gab dann, ist dann irgendwo in den Zuständigkeiten hängen geblieben, so sage ich es jetzt mal. Und was wenig verwundert, dass bei den Zeugen, die oft sehr kenntnisreich berichtet haben, immer dann Erinnerungslücken auftauchten, je näher das an die entscheidenden Termine rückte. Also von daher nicht der große Erkenntnisgewinn. Also es gab aus meiner Sicht nicht, das mag jetzt auch aus juristischer Sicht vielleicht noch mal ein bisschen anders sein, aber nicht entscheidend Neues zu dem, was vorher schon bekannt war.
Was erwartest du von der Verteidigungslinie von Martin Winterkorn?
Naja, ich erwarte, dass die Verteidigungslinie ihrem Kurs treu bleibt.
Wird jetzt ich habe es getan geben?
Nein, das nicht. Martin Winterkorn hat ja unmittelbar nach Bekanntwerden des Abgasbetrugs 2015 die politische Verantwortung übernommen. Er hat gesagt, ich trete jetzt als Vorstandsvorsitzender zurück, aber er hat nicht die juristische Verantwortung übernommen. Also er sagt ja nach wie vor, ich hatte keine Kenntnis oder hatte erst Kenntnis, als es sowieso schon zu spät war. Und unmittelbar sozusagen vor dem Aufliegen des Ganzen, vor dem Öffentlichwerden des Ganzen, aber er hatte nicht, die Anklageseite geht ja davon aus, dass sie Ursprünge für den Abgasbetrug in den Jahren 2006 oder 2007 liegen, was ja nochmal 8-9 Jahre vor Bekanntwerden des Betrugs liegt, und da sagt er definitiv nein.
89 Termine, wird das ausreichen, was meinst du?
Ja, wird schwierig. Also wenn sich das so gestaltet wie in dem anderen Verfahren, es ist schwer zu beurteilen, oder ob das Gericht dann sagt, also wir stützen uns auf die Erfahrung aus dem anderen Verfahren und kürzen das Ganze ab. Also keine Ahnung. Ist wirklich schwer vorherzusehen. Auf der anderen Seite gibt es ja doch noch ein öffentliches Interesse. Also muss man abwarten.
Wir wollen nicht so viel über den Prozess besprechen, weil der ja auch noch in der Zukunft liegt, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier den Podcast aufnehmen. Ich würde gerne mit dir, sag ich mal, über den Angeklagten, über den Menschen und den Manager so ein bisschen sprechen.
Ja.
Hast du Winterkorn kennengelernt in deiner Arbeit als
Wirtschaftsstaat? Ja, kennengelernt ist ein großes Wort. Also ja. Ich hatte dienstliche Termine mit ihm, ich habe mehrfach mit ihm gesprochen, ja, und habe ihn dann natürlich aus der Sicht des Journalisten wahrgenommen, nicht aus der Sicht des Mitarbeiters, deshalb habe ich da sicherlich eine besondere Perspektive, aber da hatte ich schon mit ihm zu tun. Ja.
Beschreib doch mal, was wird denn über ihn gesagt? Was ist er denn so für ein Manager-Typ, für einen Macher?
Ja, also Macher ist ein ganz guter Begriff, natürlich sehr ehrgeizig, durchaus, das wird ihm nachgesagt, das habe ich so nicht erlebt, durchaus auch impulsiv, und das andere Attribut, was ihm anhaftet, dass er ein absoluter Qualitätsmensch war. Ich will jetzt nicht das Wort Fanatiker benutzen, aber es geht schon in die Richtung. Also Qualität war ja auch aus der Qualitätssicherung kam, war ein ganz großes Kriterium. Und wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, dann begegnet mir auch heute immer noch im Gespräch mit Beschäftigten von Volkswagen, dass Winterkorn durchaus differenziert betrachtet wird. Da ist die eine Seite mit dem Abgasbetrug, für den man sich nach wie vor schämt. Aber da ist die andere Seite des eben Qualitätsbesessenen und des Machers und des Erfolgreichen auch. Und dafür genießt er nach wie vor eine hohe Wertschätzung im Unternehmen.
Spaltmaßpapst habe ich beispielsweise.
Ja, Spaltmaßpapst. Da gab es ja auch berühmte Szenen, wenn er dann auf Automessen an Modellen vorbeiging und der Finger fuhr so hinterher im Vorbeigehen, um die Spaltmaße abzutasten, wie so ein Laser heute. Ja.
Oder was war das auf einer Messe? Da klappert nichts, ne?
Ja, genau, da ging es, glaube ich, um so ein Ablagefach und genau.
Ja.
Aber da weiß ich nach wie vor nicht, da habe ich damals auch drüber berichtet.
Ob das vielleicht inszeniert war?
Ob das vielleicht inszeniert war, sozusagen.
Na gut, könnte sein.
In Ansporn dann.
Spitzname Vico wird er ja genannt, sag ich mal. Ist das ein kumpeliger Typ, Winterkorn? Würdest du das sagen?
Ich glaube, da kommt es drauf an, in welcher Funktion und in welchem Kreis. Ja. Also ich habe ihn nicht als kumpelig erlebt. Das finde ich aber aus Journalistensicht auch völlig okay. Ich mag das eigentlich gar nicht, wenn man so zu kumpelig wird. Sondern ich habe ihn fokussiert erlebt, wirklich immer an der Sache orientiert und dann auch, also auch, er hat sich dann auch die Zeit genommen, Dinge wirklich zu erklären. Also er war da nicht oberflächlich. Das war, wenn man mit ihm ins Gespräch gekommen ist, sich die Gelegenheit geboten hat, dann hat er sich auch die Zeit genommen und hat die Dinge aus seiner Sicht, egal ob nun strategisch oder technisch, um das zu erläutern. Ja.
Wir beide hatten ja mal eine Begegnung zusammen mit Martin Winterkorn.
Ja.
Vorstellung Golf 7, Nationalgalerie in Berlin. Also ja. Größer, das war, glaube ich, sag ich mal, VW on top. Größer ging es nicht. Menge Stars und Sternchen da. Der ja. Golf 7 eigentlich wie vom anderen Planeten dort reingefahren. Blitzlichtgewitter. Mein Gott, da war was los. Und dann, als alles vorbei war, sind wir ja beide, haben wir spitz bekommen, dass Winterkorn im Nebenraum steht, erstmal ein bisschen Luft schnappt. Und dann sind wir da mal hingetapst. Und ich fand dieses Gespräch im Nachhinein eigentlich, sag ich mal, ganz aufschlussreich, um so diesen Qualitätsanspruch und seine Denke so ein bisschen kennenzulernen. Aber vielleicht berichte mal so aus deiner Sicht. Du hast ja mit ihm gesprochen, ich habe es dokumentiert dann.
Ja, naja, es war ja so einer dieser Momente, von denen ich eben berichtet habe. Also die Veranstaltung.
Also nicht geplant, zufällig?
Nee, überhaupt nicht geplant. Die Veranstaltung war vorbei und wir haben ihn dann, ich meine, auch gesehen. Wir sind ein bisschen länger geblieben und haben ihn dann da in einem hinteren Raum sitzen sehen. Oder stehen sehen.
Er hat einen Wein getrunken.
Die große Anspannung war vorbei. Er hat ja da den Golf 7 präsentiert. Und das ist natürlich immer vor so einem riesen Publikum, prominenten Publikum, auch immer eine Herausforderung.
Weltpresse, genau.
Und er war dann also relativ gelöst. Und wir sind dann ja so einfach mutig, sage ich mal, auf ihn hinzuspaziert, haben ihn dann angesprochen. Und das war einer dieser Momente, in denen er sich wirklich Zeit genommen hat. Und da ging es darum, dass VW damals diese schwarzen Hochglanzoberflächen im Interieur hatte, im Cockpit. Mhm. Und er dann erklärt hat, dass er mal den Schreibartikelhersteller Montblanc besucht hat. Und da diese Füllfederhalter, diese Füller, haben ja so einen Hochglanz, schwarzen Hochglanzkunststoff, unverwüstlich. Und wer sich da abgeguckt hat oder hatte erklären lassen.
Die Produktion erklären lassen
und wie man das herstellt. Und dann hat er das so berichtet, wie er das übertragen hat. Und da war er schon ganz Techniker und man hat auch schon gemerkt, dass er da durchaus stolz drauf ist, dass ihm das gelungen ist. Und damals war ja, heute wird über Qualitätsprobleme von VW-Modellen berichtet und damals hatte Volkswagen schon noch einen anderen Ruf, wenn es um Qualität ging.
Ja. Im Nachhinein, wenn man sich dieses Gespräch betrachtet, stellt sich natürlich die Frage, dieser Mann war so in der Thematik von seinen Fahrzeugen drin. Kann man sich vorstellen, dass ihn tatsächlich dieses Thema Abgasregulierung nicht so interessiert hat?
Also, ich kann mir ja und nein. Also, natürlich, das habe ich damals auch kommentiert, habe ich gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die beide zum Rücktritt zwingen. Mhm. Also entweder hat direkte Kenntnis gehabt und verschweigt das jetzt, was unehrlich und absolut nicht tragbar wäre, oder er hat nicht ausreichend Überblick gehabt, was für so einen Konzernchef auch nicht gut ist. Ne? Also
vor allem in der
Tragweite. Ja. So. Jetzt da weiterzugehen, ist rein spekulativ. Mhm. Also ich sag mal, es heißt immer, das ist das, was ich so aus Gesprächen mitnehme, Winterkorn hat sich für alles interessiert, was so mechanisch war, ja, und was anfassbar war. Mhm. Und bei der Abgasthematik geht es ja viel auch um das Thema Software. Und da, das ist das, was ich immer aus dem Unternehmen mitgenommen habe, ohne dass ich jetzt sage, dass das stimmt oder stimmt nicht. Ich leite das jetzt einfach mal ungefiltert weiter, ist, was ich da mitgenommen habe, dass Winterkorn kein Mensch der Software war. Das war einfach nicht mehr seine Welt. Ja?
Car-Guy.
Ja, Car-Guy. Also ein Car-Guy, also ja. Spaltmaße, das trifft's und klappernde Handschuhfächer, das Clips. Trifft's und straffe Fahrwerke, das trifft's und effiziente Motoren und so weiter, das da ja, aber Software und so.
Eins und Nullen waren nicht seins, meinst
du? Ja, und ein anderer Aspekt ist natürlich der Aspekt der Unternehmenskultur. Und da muss man ja sagen, dass darunter krankt VW ja zum Teil heute noch. Aber damals war es ja ganz offensichtlich so, dass VW überhaupt keine Fehlerkultur hatte, sondern dass sozusagen Aufträge erteilt wurden, die mussten in der Zeitvorgabe X erfüllt werden. Wie war eigentlich, ja nicht egal, weil VW natürlich offiziell niemals auffordert, illegal zu handeln. Das nicht, aber es wurde erwartet, dass die Aufträge erfüllt werden und wenn das nicht gelang, gab es halt Lack, ganz einfach gesagt. Ja. Und dafür steht die Ära, nicht Winterkorn allein, aber diese Ära Winterkorn-Piech, die nun von einer straffen Hierarchie ausgeht, was ja manchmal in schwierigen Zeiten auch ganz gut sein kann, wenn klar gesagt wird, wo die Richtung hingeht und da müssen wir hier hin, einer geht voran. Und damals, als Piech Winterkorn übernommen haben, war das Unternehmen ja auch nicht in einer ganz einfachen Lage. Also das kann man alles so und so sehen. Mhm. Ja, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, Winterkorn hat es gewusst oder hat es nicht gewusst. Ich weiß es einfach nicht. Vorstellbar ist alles Mögliche.
Wir warten mal ab, was im Prozess rauskommt. Ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgeschrieben, um die verdeutlichen, was unter der Ära von Winterkorn mit VW passiert ist. Also 2007, als er angetreten ist, hatte das Unternehmen, also der Konzern, eine Mitarbeiterzahl von knapp 330.000. 6,1 Millionen Autos verkauft, Umsatz von 108 Milliarden Euro, ein Gewinn von 4 Milliarden Euro und eine Dividendenrendite von 1,93%. 2014, das letzte Jahr, wo es bei VW so richtig rund lief, betrug die Mitarbeiterzahl 592.000. Über 10 Millionen Autos wurden erstmal verkauft in dem Jahr. War ein Riesenbohai, der damals gemacht wurde. Endlich dieser als erster Autohersteller, glaube ich, weltweit, der es geschafft hat, über 10 Millionen Autos zu verkaufen. Der Umsatz lag bei 202 Milliarden Euro, der Gewinn bei über 10 Milliarden Euro, die Dividendenrendite bei über 5%. Also man muss sagen, eine super erfolgreiche Zeit, die sich da unter Winterkorn da bei VW da ereignet hat, oder?
Ja, wirtschaftlich ganz, ganz bestimmt. Ich kann mich da auch noch dran erinnern, damals galt das große Ziel, das übergeordnete Ziel waren 10 Millionen Autos bis 15, 18. Also man hat jedenfalls dieses Ziel deutlich früher erreicht. Ich glaube, 2 Jahre früher als geplant. Es gab damals dieses Zweierrennen Volkswagen Toyota und das war also ständig.
Ging jedes Quartal hin und her.
Das war also eine spannende Zeit. Vielleicht ist es sogar so, dass Volkswagen heutzutage so ein großes Ziel, hinter dem sich alle versammeln können, fehlt, ja, auf das man zusteuern kann, dass man also
packen ansteuert, was, ne?
Wie ein Gipfel, den man erklimmt und danach allerdings, und das erleben wir ja, haben wir ja dann in der Folgezeit erlebt, dann beginnt die Mühsal der Ebene, die will auch bewältigt werden. Ja, und wenn so ein klares Ziel fehlt, fehlt vielleicht auch der Ansporn.
Wo liegt denn VW gerade so aktuell bei den Absatzzahlen?
Aktuell liegen sie so, dass sie, glaube ich, in diesem Jahr ungefähr 8 Millionen Fahrzeuge schaffen. Ja.
Mit viel Glück wahrscheinlich, ne?
Mit viel Glück, genau. Wir wissen jetzt nicht, wie das weitergeht. Die konjunkturellen Probleme sind bekannt, die Probleme mit der E-Mobilität sind bekannt, aber so 8 Millionen, das ist, glaube ich, realistisch einigermaßen.
Wir müssen ja vorsichtig sein, weil alles noch im Fluss ist, weil es keine Gerichtsurteile so richtig gibt, auf die man sich stützen kann. Aber nach allem, was man so ungefähr weiß, muss ja irgendwann eine Idee aufgekommen sein, wir müssen noch was an der Software machen. Und das Ganze mit Blick auf die USA.
Ja.
Weil dort der Clean Diesel eingeführt werden sollte. Ja. Also man hat ziemlich lange in den USA hinterhergehangen. VW und Dieselfahrzeuge, das hatte nicht so.
Ja, bis heute ja im Prinzip. Bis heute hängt man in den USA hinterher. Ja. Also die Wachstumsraten oder auch das Größenziel, das wurde ja ewig nicht erreicht. Ja? Ja. Also man fährt ja bis heute in den USA hinterher.
Eine Katastrophenveranstaltung, würde manch einer sagen.
Ja, genau.
Ja. Und Clean Diesel auch begleitet mit einer super pfiffigen Werbekampagne, Super Bowl Spot mit dem kleinen Darth Vader beispielsweise irgendwie da.
Ja, oder das berühmte weiße Taschentuch,
vor dem Abgasrohr
gehalten, was für das Abgasrohr gehalten wird und sauber bleibt und so weiter. Ja.
Also da ist was passiert. VW hat plötzlich sozusagen in den USA so ein bisschen gefühlt zumindest Fuß gefasst. Mhm. Aber irgendwie auf dem Weg dahin scheint man ja trotzdem vom Weg abgekommen zu sein.
Naja, man hat festgestellt, dass es Probleme gibt. Dass
du musst vielleicht mal erklären, warum ist die USA das mit Thema Abgas so, ist ja auch in Deutschland ein Thema, aber ist es spezieller in den USA?
Naja, man muss einfach sagen, dass die USA ja nicht der klassische Dieselmarkt sind, sondern der Benzinmarkt und die diese Abgasvorschriften daher anders sind als oder waren als hier in Europa. Und VW sich erhofft hat, durch besonders effektive und saubere Dieselfahrzeuge dort eine Nische zu besetzen und sozusagen über die Dieseltechnologie die USA zu erobern. Benziner gab es en masse als Modelle, Diesel waren eher die Exoten. Und dann stellte man aber fest, dass es eben doch Probleme gab, diese Abgasthematik in den Griff zu bekommen. Also entweder hat man es technisch so eingestellt, dass es dann in der Abgasnachbehandlung Probleme gab und die Filter verstopft waren und zu waren und die Autos liegen geblieben sind. Das war dann schon ein richtiges Thema. Oder man musste halt softwareseitig ran und die Autos so manipulieren, dass sie auf dem Prüfstand sich anders verhalten als im Straßenbetrieb.
Ja? Gibt's da, sage ich mal, nach allem, was man weiß sozusagen, gibt's einen Zettel, wo draufsteht, jawohl, wir machen das jetzt?
Nee.
Gibt's nicht.
Gibt's nicht. Nee. Also ist zumindest bisher nicht aufgetaucht.
Sondern es gibt was, worauf
gründet sich das? Es gab Vorgaben, das eben zu schaffen. Und dann gibt es unterschiedliche Varianten. Da gibt es also einen Angeklagten aus dem anderen Verfahren, der sagt, er habe Führungskräfte rechts oder sehr frühzeitig darauf hingewiesen, dass es Probleme gibt, technischer und juristischer Art, da diese Ziele zu erreichen. Und dann wurde ihm gesagt, oder andere haben dann gesagt, sie hätten zur Antwort bekommen, macht das und lasst euch nicht erwischen oder seht zu, wie ihr das schafft. Das sind aber jetzt, ob es so war, wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen. Das ist nur das, was so in der Gerichtsverhandlung so berichtet wurde. Ja.
Aber sicher ist, dass, sage ich mal, diese Autos, gibt zwei Motorentypen, die da im Fokus vor allen Dingen stehen, glaube ich, dass, sage ich mal, wie Krebs sozusagen diese falsche Software da drin.
Ja, es wurde immer weiter verfeinert und offensichtlich hat es dann, also ein Zeuge hat auch mal berichtet, irgendwann wurde gar nicht mehr nachgefragt. Es gab also diese Funktion in der Software. Und über die wurde dann gearbeitet und dann wurde quasi gar nicht mehr in Frage gestellt, ob das nun rechtens ist oder nicht. Man hat es verwendet, ja. So als hättest du, sage ich mal, in einer waffenfreien Zone Messer in deiner Küchenschublade und am Anfang fühlst du dich da vielleicht noch komisch mit, aber irgendwann gehört es zum normalen Werkzeug. Also jetzt ganz platt ausgesagt, ja.
Ja. Über wie viele Autos reden wir denn eigentlich, die das betrifft, ungefähr?
Ja, Millionen von Fahrzeugen.
Wurde das jemals beziffert, genau?
Ja, also kann ich jetzt im Moment nicht abrufen. Aber,
ein paar Millionen werden schon sein. Ja, über 10 wahrscheinlich, ne?
Ja, also vermute ich mal, ja.
Wir machen jetzt mal so einen kleinen Sprung in unserer Geschichte. Also es lief ja sehr viele Jahre sehr gut, aber irgendwann gab es ja dann Hinweise darauf aus den USA. Dann wurden nachgeforscht, wie diese tollen Abgasverbrauche oder Abgaswerte, wie das funktioniert, wenn die Autos auf der Straße sich doch ganz anders verhalten. Wurde genauer hingeschaut, getestet und dann irgendwann festgestellt, da stimmt irgendwas nicht. Und wurde VW dann dazu befragt. Wurde ziemlich lang, kann man wahrscheinlich sagen, herumgeeiert, ne? Versucht, Erklärungen zu finden, die vom eigentlichen Thema so ein bisschen ablenken. Aber die Wissenschaftler sind ja dran geblieben an der Thema.
Ja, eigentlich ist es ja eine ganz schrecklich peinliche Geschichte. Ne? Mhm. Es ist ja aufgeflogen von diesem ICCT-Institut. Die haben sich ja die Schadstoffwerte angeguckt. Und soweit ich das weiß, haben die sich die Schadstoffwerte angeguckt und haben das nochmal nachgemessen, weil sie anderen Herstellern zeigen wollten, schaut mal, VW schafft es doch. So, ja. Und dann ist ihnen aber aufgefallen, VW schafft es doch nicht. Und sie haben gemessen und gemessen und gemessen und dann wurden irgendwann die Behörden mit einbezogen und VW musste sich erklären. Und dann gab es ja auch schon mal eine Reaktion darauf. Und am Ende war es wohl so, dass, also so interpretiere ich das, dass die Behörden den Eindruck haben, sie wären da verklapst oder nicht richtig ernst genommen. Ne? Und deshalb gab es ja dann im September 2015 diese Veröffentlichung. Ne? Nun muss man zur Wahrheit gehört auch, dass es ja bis zu diesem Zeitpunkt keinen vergleichbaren Fall gegeben hat. Also Abgasproblematik gab es davor schon auch, aber mit weitaus geringeren finanziellen Folgen. Ja, und das waren also Schäden. Der Laie wird sich jetzt an die Stirn fassen, aber was weiß ich, im 2- oder 3-stelligen Millionenbereich. Aber das hat so ein Unternehmen eingepreist, dass immer mal was schiefläuft. Das gehört dann zur Risikokalkulation. Aber wenn es dann in den Milliardenbereich geht, das ist natürlich eine andere Hausnummer. Und bis heute hat ja VW allein für die juristische Aufarbeitung dieser ganzen Thematik weit mehr als 32 oder 33 Milliarden Euro bezahlen müssen. Das stelle man sich mal vor.
Da ist was zusammengekommen. Im September 2015, du hast schon erwähnt, da spitzt sich das alles zu. Wenn du dich zurückerinnerst, sage ich mal, an diese Zeit, sage ich mal, wie ist dieses Thema bei dir in Erinnerung, wie das aufgeploppt ist?
Ja, das kann ich ganz plastisch schildern, wenn ich es mal so sagen darf. Und zwar saß ich Freitagabend zu Hause und habe die Tagesschau geguckt, an diesem besagten Septembertag. Und da wurde dann gesagt, dass VW eine Milliardenstrafe drohen könnte. Und da habe ich mir nur gesagt, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen mir jetzt die Wortwahl nach, aber da habe ich mir gedacht, das wird ein scheiß Wochenende für dich, ja, weil das
bedeutet Arbeit, ja.
Das bedeutete sehr, sehr viel Arbeit und das war es dann auch. Also das hat dann auch eine Kollegin mitbearbeitet, aber na klar, war ich da auch mit dabei und die Folgetage, Folgewochen, Folgemonate, das war schon eine spezielle Zeit, ja.
Bist du da so ein bisschen aus allen Wolken gefallen? Weil vorher gab es ja eigentlich nur Positivmeldungen von VW.
Also das klingt jetzt ehrlich gesagt ein bisschen blöd, wenn ich das sage. Aber ich hatte vorher schon, und das weiß ich genau, weil ich da auch immer so eine Einzelmeinung hatte, in diesen ganzen Jahren davor wurde das Unternehmen ja geradezu getrieben von Erfolgsmeldungen. Wir hatten das gerade. Wachstum, noch 1 Million mehr Fahrzeuge oder 500.000 mehr Fahrzeuge. Und es ging immer nur bergauf, bergauf, bergauf. Und eigentlich lehrt ja die Erfahrung, dass es im Leben nicht immer nur eine Richtung geht. Also nicht immer nur bergauf oder bergab. Und ich habe immer gesagt, pass mal auf, es kommt der Tag, da kommt der Schlag in die Magengrube. Was immer es sein mag. Ich habe jetzt nicht an Abgasbetrug gedacht, aber vielleicht an irgendeine andere kriminelle Machenschaft oder es kommt der Versuch einer feindlichen Übernahme oder wie auch immer, ja. Aber es kann nicht immer nur in eine Richtung gehen. Dass nun da diese Abgasthematik war, das war natürlich schon überraschend, total überraschend, na klar.
Sagt das jetzt der gebürtige Wolfsburger, der, sag ich mal, mit dem Konzern aufgewachsen ist und gute wie schlechte Zeiten kennt? Oder sagt das der Wirtschaftschef, der die Vergangenheit oder die nahe Vergangenheit des Konzerns kennt und weiß, was da alles
passiert? Ich würde sagen, das sagt einfach ein Mensch, der schon damals nicht mehr ganz jung war. Und ich finde, das ist ja, wenn man so ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht, ist das Ganze ja geprägt, egal wohin man guckt, von einem ständigen Auf und Ab werden und vergehen, so platt das klingen mag, aber so ist es nun mal. Und deshalb war mir klar, dass es nicht immer nur bergauf gehen kann, genauso wie mir jetzt klar ist, dass es in dieser wirtschaftlich angespannten Zeit nicht immer nur bergab gehen kann. Also irgendwann kommt der Turnaround und dann sehen wir auch wieder andere Zeiten. Und das kann ja auch Mut machen.
Winterkorn in diesen Jahren, sage ich mal, das war ja ein Getriebener, möchte man sagen. Morgens in Wolfsburg, mittags in USA gefühlt, abends nochmal eine Runde nach China und dann abends, spät nachts dann zurück nach München zum Wohnort, also ständig irgendwie unterwegs.
Man ist hat ja heute nicht viel anders, ja.
Pressemitteilungen bekommen. Gott hat sich mal gefragt, wie macht der das denn? Ne? Irgendwie, das scheint ja an zig Worten gleichzeitig zu sein. Sehr viele Ehrungen hat er bekommen in der Zeit. Doktortitel, Ehrenprofessuren, Würden, also alle halbe Jahr irgendwie könnte man da irgendwie was drüber schreiben, das an ihn herangereicht wurde. Der bestverdienste DAX-Chef, wenn ich mich richtig erinnere, zumindest ganz vorn an der Spitze, was zwar zu Diskussionen geführt hat, wo letztendlich aber alle gesagt haben, na guck doch hin, VW läuft ja Bombe, ne? Also ist das ja angemessen. Und dann 20. September 2015 tritt da dieser Übermanager Martin Winterkorn vor die Kamera. Es erreicht uns eine Videobotschaft, wo er sich sozusagen zum Abgasskandal entklärt. Ne, irgendwie so schlecht ausgeleuchtet, habe ich noch in Erinnerung, Schweißperlen auf der Stirn, Frisur saß nicht richtig. Also ein Bild, was man so von ihm eigentlich, eigentlich gar nicht kannte. Wie erinnerst du dich an dieses Video zurück?
Ja, im Prinzip ähnlich. Da saß ein aus meiner Wahrnehmung zutiefst zerknirschter Manager vor den Scherben seines Lebens. So muss man es ja nicht sagen. Du hast ja eingangs selber seine Biografie da vorgetragen und Entschuldigung, er ist ja nun mal hauptsächlich beruflich bei VW groß geworden, hat da unheimlich viel erreicht. Und dann bricht das so über ihn herein. Ja, also das ist schon, das jetzt mal unabhängig von der Frage Schuld oder nicht Schuld, das maße ich mir wirklich nicht an. Aber wenn man jetzt mal auf die menschliche Ebene geht, dann muss man sich ja auch mal sagen, das kam ja dann doch, zumindest für die Öffentlichkeit, sehr überraschend. Und das muss ja auch mental erstmal wegstecken. Ja.
Ich habe mal die Rede von damals mir nochmal aufgeschrieben. Und würde hier mal so ein paar Punkte vorlesen, einfach mal deine Meinung vom heutigen Standpunkt aus gerne wissen, zu dem, was damals gesagt wurde. Er hatte damals gesprochen, die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht. Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Antworten auf alle Fragen, aber wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären. Dazu kommt in diesen Stunden alles auf den Tisch, so schnell, gründlich und transparent wie möglich. Was würdest du dazu sagen?
Ja, das Erste, wie kann man da widersprechen? Widerspricht einem, wofür Volkswagen steht.
Das unbenommen.
Ja, das ist unbenommen. Jetzt mit der Aufklärung, da kann man sich drüber streiten. VW sagt, wir haben alles aufgeklärt. Wir haben da Tabula Rasa gemacht. Den meisten, mit denen ich spreche in der Öffentlichkeit, fehlt aber eigentlich ein Urteil. Also bislang ist ja nicht bekannt. Wer denn da nun die Verantwortung für das Ganze trägt? Und das muss ja irgendeine Verantwortlichkeit geben. Und das ist für viele Menschen unbefriedigend. Ja, und das versuchen ja die Gerichte aufzuklären. Aber ich bin gespannt.
Ich überspringe jetzt mal ein Stück. Er sagt weiter, viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt vertrauen unseren Marken, unseren Autos und Technologien. Es tut mir unendlich leid, dass wir dieses Vertrauen enttäuscht haben. Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, bei den Behörden und der gesamten Öffentlichkeit für das Fehlverhalten. Hat VW noch bis heute einen Reputationsschaden?
Also bei einigen vielleicht, aber ich würde sagen, das ist weitgehend überwunden. Also na klar, begegnet auch mir immer wieder, wird mir gesagt, naja, aber die haben doch, aber eigentlich würde ich sagen, ist das überstanden.
Wir werden alles tun, um entstandenen Schaden wieder gut zu machen und wir werden alles tun, um ihr Vertrauen Schritt für Schritt zurückzugewinnen. Bis heute finden Zivilklagen statt, beispielsweise vom Landgericht Braunschweig. Das Ende ist immer noch nicht absehbar. Ich frage mal manchmal nach, wie weit ist es? Und die sagen, ach, Herr Rason, das dauert noch. Ne?
Genau, das dauert. Und das wird sich auch noch hinziehen und ich habe jetzt noch gut 4 Jahre bis zu meinem Ruhestand und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ich das Ende der Verfahren nicht in meiner aktiven Zeit erleben werde.
Oh je. Ich überspringe jetzt mal einen Teil. Mir ist natürlich klar, dass jetzt vieles in Frage gestellt wird. Ich verstehe das, aber es wäre falsch, wegen der Fehler einiger weniger die harte und ehrliche Arbeit von 600.000 Menschen unter Generalverdacht zu stellen. Das hat unsere Mannschaft nicht verdient. Bestätigt sich das, einige wenige?
Darauf läuft es hinaus, ja. Also
zumindest die juristische Verantwortung
tragen. Die juristische Verantwortung tragen. Und ich würde sagen, das war auch ein Fehler in Teilen der Berichterstattung, VW generell zu bashen, weil das natürlich gemessen an der Gesamtbelegschaft nur ein ganz geringer Prozentteil ist, die da unmittelbar mit befasst waren. Das zeichnet sich auch in den Verfahren ab. Und da dieses ganze Unternehmen zu diskreditieren, habe ich von Anfang an für grundfalsch gehalten. Also das passt einfach nicht.
Bezug auf die 600.000 Menschen, was hat denn der Abgasskandal mit den Mitarbeitern, mit den Unternehmen sozusagen gemacht?
Der Abgasskandal, sagen wir mal, nach einer ersten Schockwelle, die ich auch als authentisch empfunden habe und einer gewissen Phase der Scham, hat das ja dazu geführt, dass VW sich strategisch komplett neu ausgerichtet hat, das Thema E-Mobilität plötzlich nach vorne gezogen hat. Das war ja auch nicht so Winterkorns Ding, jedenfalls nicht in der Bedeutung. Und es da einen radikalen Strategiewechsel gegeben hat. Ne, nun sind wir wieder dabei, das ist aber nicht eher in der politischen Verantwortung, das Ganze wieder in Frage zu stellen, indem wir über das Aus des Verbrennermotors diskutieren. Also ob das Aus des Verbrennermotors wieder aufgehoben wird, aus meiner Sicht eine völlig fehlgeleitete, irrewitzige Diskussion. Also dieses Hin und Her ständig, das zermürbt ja. Dem kann ja ein Unternehmen kurzfristig strategisch nicht folgen, sagen wir es mal so.
Kann der Kunde auch nicht folgen.
Egal, ob Volkswagen oder nicht. Und der Kunde kann schon gar nicht folgen. Und das merken wir ja auch im Kaufverhalten. Die Verunsicherung ist groß. Ne? Aber die Folgen des Abgasbetrugs haben das Unternehmen schon sehr umgekrempelt. Ja.
Drei Tage nach dieser Erklärung dann der Rücktritt von Winterkorn. War der unausweichlich aus deiner Sicht damals?
Ja.
Tja, jetzt. Einige Jahre sind jetzt seitdem vergangen. Der Prozess geht jetzt los. Wir werden mal abwarten, was dabei rumkommt. Wirst du darüber berichten?
Ja.
Wirst du eine große juristische Streiterei dort erwarten? Schlagabtausch zwischen Verteidigung, Staatsanwaltschaft oder wird das eher ein ruhiges Verfahren werden?
Ich glaube, die bisherigen Verfahren habe ich als sehr sachlich erlebt. Natürlich wird es in Einzelfällen durchaus zum Schlagabtausch kommen, das gehört dazu, aber bisher die anderen Verfahren sind auch von den vorsitzenden Richtern sehr sachlich geführt worden, also sehr zivilisiert, möchte ich mal sagen. Deshalb erwarte ich da jetzt nichts Spektakuläres, ja.
Jetzt hatte ja Martin Winterkorn 2024 schon mal einen Auftritt im Anlegerprozess vor dem Oberlandesgericht in Braunschweig. Ich habe aus einem Wirtschaftsmagazin eine Stelle mir mal rausgeschrieben. Da hat der Kommentator dazu gesagt, oder hat bemerkt, dass die wiederholten Antworten von Winterkorn lautete, ich erinnere mich nicht. Mhm. Der Kommentator hat dann dazu geschrieben, in einer amerikanischen Sitcom würde an dieser Stelle eine Lachkonserve eingespielt werden. Mhm. Wie sagst du das?
Naja, ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass es natürlich dann immer Erinnerungslücken auftauchen, wenn es kritisch werden könnte. Trotzdem finde ich, Sitcom, da bin ich nicht so der Freund von, ehrlich gesagt.
Zu überspitzt.
Weil wir in die Leute nicht reingucken können. Ich hab da, als Winterkorn ausgesagt hat, war ich auch da, habe ganz kurz mit ihm sprechen können. Und hatte nicht den Eindruck, dass er das so auf die leichte Schulter nimmt. Man kann immer nicht in die Menschen reingucken, das ist schwer zu sagen, aber ich finde, das so ins Lächerliche zu ziehen, da tue ich mich persönlich schwer mit, da bin ich eher für das langweilig Sachliche. Ja.
Naja, auch gut am Ende. Letzte Frage. 9 Jahre sind vergangen seit dem Rücktritt von Martin Winterkorn. Also lange Meter sind da zurückgelegt worden. Die Zivilklagen werden immer noch verhandelt. Wir wissen nicht, wie lange dieses Verfahren an sich noch dauern wird. Also das Verfahren, das schon läuft, gegen die Mitangeklagten, aber auch das von Winterkorn. Wer weiß, ob du das auch persönlich über die Ziellinie bringen wirst. Mal deine Einschätzung oder Beobachtung ist, deutsches Recht eigentlich für so eine Art von Strafverfahren eigentlich richtig aufgestellt. Man hatte das Gefühl, in den USA ist das alles schon zu den Akten gelegt und fertig und vergangen und das Geld ist schon ausgegeben, was VW als Strafzahlungen überweisen musste. Und wir sind hier immer noch dabei, sozusagen die Historie aufzuklären.
Ja, also das ist so. Ich muss aber auch, also in den USA ist das Geschichte abgehaken dran, ne? Mhm. Also Nase putzen, weitermachen. In Deutschland zieht sich das und das liegt ja nicht nur an der deutschen Justiz, das liegt zum Teil auch an der personellen Ausstattung der Gerichte und der Abteilung, die dahinter stehen, mhm, und so weiter. Darüber muss man sich auch mal Gedanken machen. Ich habe grundsätzlich.
Wobei da schon sehr viel bereitgestellt
wurde. Ja, da wurde schon sehr viel bereitgestellt, aber trotzdem, ich war mal in einem Gespräch mit dem Oberlandesgericht und da wurde mal so angedeutet, wie viel unglaubliche Meter, Kilometer Akten das sind, die da bearbeitet werden müssen. Das ist einfach Wahnsinn. Mhm. Ich habe das eben schon mal gesagt, die Richter, die machen das da mit großem Engagement, sehr sachlich, sehr zivilisiert und das gefällt mir schon gut. Ich habe da auch allerhöchsten Respekt vor der Justiz. Nichtsdestotrotz ist es so, dass einfach die Dauer der Verfahren, das ist einfach zu, aus meiner Wahrnehmung, zu lang. Das ist auch für Außenstehende schwer nachzuvollziehen. Und es gibt ja in Braunschweig noch ein Anlegerverfahren, das da klagen also Aktionäre gegen Volkswagen. Und das ist ja eine Art Musterverfahren, was ja geschaffen wurde, um das Ganze zu beschleunigen. Aber das läuft ja auch schon seit zig Jahren. Also das ist einfach Wahnsinn, ja. Und das ist, glaube ich, für Außenstehende schwer nachzuvollziehen. Und da entsteht dann leider der Eindruck mitunter auch, die Kleinen werden gehängt, die Großen lässt man laufen, so nach dem Motto, am Ende kommt eh nichts dabei raus. Da wäre es nicht im Sinne harter Urteilssprüche, es sei denn, sie sind wirklich erforderlich, aber wenn die Verfahren schneller geführt werden könnten und dann schneller die Urteile kämen und dann die entsprechenden Berufungen und so weiter, das wäre schon für die öffentliche Wahrnehmung wäre das sehr gut. Ja.
Lieber Andreas, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns den Einblick gegeben hast in den Prozess möglicherweise des Jahres oder der Jahre. Wir wissen es noch nicht, wie lange das dauern wird. Lieber Andreas, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist.
Sehr gerne.
Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal bei Tatort Niedersachsen.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.